aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über Kita- und Schulverweigerungen sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Leonie Ries Familiencoaching. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Um es gleich zu sagen, ich struggle so ein bisschen mit unserer Themenbeschreibung, weil mich ärgert dieses Wort Verweigerung, um ehrlich zu sein, ein bisschen, oder es kränkt mich. Also bei mir löst der Begriff so, da will halt einer nicht und da müssen wir halt mal ein bisschen an den Ohren stärker ziehen und dann wird schon oder sie aus. Und deswegen wäre ich schon fast für einen Neubegriff. Und gleichzeitig ist es auch genau der Punkt, glaube ich, über den ich mit dir sprechen möchte, warum wir da von Schulverweigerung oder Kita-Verweigerung sprechen, statt von Schulstress, Kita-Angst, keine Ahnung, hilf mir. Vielleicht können wir auch einen neuen Begriff finden. That all said, ist dies ja kein Podcast über die Sprache der Erziehung in Deutschland. Und insofern, hi. Lass uns doch mal ein bisschen über dieses Themenfeld sprechen.
Ja, du, ich bin da ganz bei dir. Sprache ist sehr machtvoll und Sprache schafft Wirklichkeit und zeigt auch oft, aus welcher Perspektive wir auf Situationen blicken. Und das eben in Deutschland sehr oft im Kontext von Kindern, die nicht in den Kindergarten, in die Kita oder in die Schule gehen wollen, dann von Verweigerung gesprochen wird. Das hat sehr wohl auch was mit einem Menschenbild zu tun. Wie du sagst, wer sich verweigert, trifft die bewusste Entscheidung, sich gegen etwas aufzulehnen. Da steckt so ein bisschen was Krawalliges drin, auch so ein bisschen was Trotziges. Und in der Weise wird eben nicht in die Kita zu gehen, nicht in die Schule zu gehen, in Deutschland oft betrachtet. Also es gibt sozusagen die soziale Norm, das gehört dazu und Kinder haben da auch mitzumachen und auch wenn sie vielleicht nicht begeistert sind, müssen sie sich trotzdem an die Regeln halten. Und wenn ein Kind das nicht tut, dann ist man eben schnell bei der Interpretation, das Kind verweigert sich. Und die Antworten, die im deutschsprachigen Raum darauf gefunden werden, sind eben auch oft Antworten auf eine Verweigerungshaltung. Also die schulpsychologischen Beratungsstellen, an die man sich wenden kann, wenn ein Kind nicht zur Schule geht, sagen einem ganz klar, es gibt da auch Broschüren und so weiter zu diesem Thema, Schulverweigerung ist etwas, was man sozusagen im Keim ersticken muss. Die Kinder müssen merken, dass sie damit nicht durchkommen. Je öfter man sozusagen aus Mitleid oder falscher Sanftheit da sozusagen einknickt, desto schlimmer wird's. Sondern ganz klare Kante, das Kind muss in die Schule, koste es, was es wolle, sonst drohen ganz schreckliche Konsequenzen und dann wird einem so aufgezeigt, also dann haben die Kinder ein riesiges Risiko, niemals einen Schulabschluss zu machen und auf die schiefe Bahn zu geraten. Und da wird mit ganz viel Angst und Drohkulissen gearbeitet und das ist natürlich nur dann erklärbar, wenn man tatsächlich davon ausgeht, dass Kinder und auch Jugendliche, die sich weigern, irgendwo hinzugehen, in dem Sinne keinen guten Grund haben, sondern einfach lernen müssen, dass es so halt nicht geht. Und ich bin da ganz bei dir. Dieser Begriff der Verweigerung verstellt auch den Blick darauf, was oft hinter diesem Verhalten steckt. Und das ist eben sehr vielfältig. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, aus denen Kinder nicht in die Kita, den Kindergarten oder die Schule gehen wollen oder können. Und ein pures Verweigern, weil man es halt kann, also einfach trotz ohne Grund, steckt in den seltensten Fällen dahinter, sondern Kinder, die diesen sozialen Druck ja auch spüren, dass es bestimmte Konventionen gibt und an die soll man sich halten, die sich dann trotzdem nicht in der Lage sehen, eine Einrichtung zu besuchen, die haben dafür in nahezu allen Fällen schon auch einen guten Grund.
Ja. Also, ja, weil das einfach keine Kategorie von Faulheit ist. No, das wäre ja sozusagen sowas, wo man sagen würde, ah nee, der ist zu faul oder zu ding und dieses, den müssen wir jetzt halt da hinschleppen. Sondern meistens ist das irgendeine Form von nicht können, nicht durchhalten, Angst, was auch. Also da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Motivationen. Einen kleinen Unterschied gibt es ja, das ist zwischen Kita, Kindergarten und Schule. Weil man wird natürlich auch im Kindergarten angehalten, sein Kind regelmäßig zu bringen. Und auch da gibt es sozusagen Konsequenzen ab einem bestimmten Punkt, wenn Kita-Streik sozusagen zu Hause herrscht. Aber die Schulpflicht, zumindest in Deutschland, macht es ja dann nochmal, die bringt ja nochmal einen anderen Druck rein.
Total.
Weißt du zufällig, ob es da einen Zusammenhang gibt? Also kann ein Kita-streikendes Kind auch ein schulstreikendes Kind werden? Oder verbindet sich das nicht zwangsläufig?
Also ich kenne da keine Daten dazu. Was ich sagen kann, ist, dass es natürlich unterschiedliche Gründe gibt, aus denen Kinder den Besuch einer Einrichtung verwehren. Und manchmal liegen die Gründe stärker bei der Einrichtung und manchmal liegen die Gründe stärker beim Kind. Das heißt, wenn ein Kind in einen Kindergarten geht und aus irgendeinem Grund ist da ein Mismatch, das Kind fühlt sich dort nicht wohl, es hat vielleicht auch keine besonders gute Eingewöhnung gehabt oder es gibt sehr viele wechselnde Bezugspersonen oder es gibt ungünstige Dynamik mit anderen Kindern, die nicht gut begleitet werden von der Erwachsenenseite, dann kann das sein, dass ein Kind in einer Art Kita-Streik tritt. Aber nicht, weil es grundsätzlich nicht in die Kita gehen will, sondern weil es nicht in diese Kita unter diesen Rahmenbedingungen gehen will. Und dann kann es tatsächlich auch sein, dass selbst der Wechsel in eine andere Kita das Problem komplett löst. Und in dem Fall wäre es auch so, dass wenn ein Kind dann zum Beispiel von einer Kita, in der es sich nicht wohlfühlt, in eine Schule wechselt, in der es sich wohlfühlt, dann würde in dem Moment auch der Verweigerungsgrund, wenn man das mal so benennen will, wegfallen, weil das Kind selber hat ja gar kein Problem damit, in eine Einrichtung zu gehen. Das hatte nur in dieser spezifischen Situation ein Problem. Es gibt aber auch viele Kinder, die mit dem Besuch einer Einrichtung strugglen aufgrund eigener Gründe, weil sie zum Beispiel mit Trennungsängsten zu tun haben, weil vielleicht eine erkannte oder unerkannte Form von Neurodivergenz vorliegt, die dem Kind es sehr schwer machen, sich in der Einrichtung wohlzufühlen. Und diese Gründe nehmen die Kinder ja oft sozusagen mit, wenn ich als Kind in der Kita-Gruppe sehr mit Reizüberflutung zu tun habe. Mir wird es einfach schnell zu laut und zu viel und das halte ich nicht aus. Und danach komme ich in eine Grundschulklasse, in der es genauso bunt und wuselig und laut ist, dann werde ich da wahrscheinlich wieder ähnliche Probleme haben. Das heißt, es gibt Kinder, die haben eine ganze Karriere von Schwierigkeiten mit Einrichtungen und auch wenn die mal einen Wechsel hatten oder Eltern wirklich große Hoffnungen gesetzt hatten, dass die neue Einrichtung vielleicht den großen Durchbruch bringt, passiert das nicht. Und es gibt andere Kinder, bei denen ist das wirklich mal eine einzelne Phase, die einfach auch zeigt, hier stimmt was nicht. Und wenn dieses Problem gelöst ist, und das kann zum Beispiel im Kontext Schule manchmal auch sein, dass einfach eine Lehrkraft nicht mehr da ist, ja, und auf einmal geht das Kind wieder gern zur Schule, dann kann das sein, das Thema tritt nie wieder auf. Also es gibt da sehr große Unterschiede und deswegen ist es eben auch so schwierig, pauschal von Kita- oder Schulverweigerung zu sprechen, weil das im Prinzip so ein Oberbegriff ist für ganz, ganz viele unterschiedliche Phänomene, die wir so ein bisschen auseinanderdröseln müssen.
Stimmt, genau. Es ist ja, vielleicht sollten wir es auch noch mal kurz ein bisschen fassen, was zumindest du und ich darunter verstehen, hast du recht, weil geht ein Kind nicht gerne hin, weil es einen fiesen Mobber da in der dritten gibt, ist es eine andere Form von Schulverweigerung, als wenn ein Kind mit dem Thema, wie sagst du, Einrichtung, viele andere Menschen, viele Kinder einfach sozusagen überfordert ist oder weil es einen Leistungsdruck verspürt, mit dem es nicht standhalten kann oder weil es irgendeine Disposition gibt, die einfach nicht zum System Schule, so wie es nun mal aufgebaut ist, oder auch Kindergarten, Kita, das sind eigentlich meistens nicht die gleichen paar Stiefel. Und genau, und wir packen all diese ganzen Themen, die ja sozusagen ein echt weites menschliches Spektrum umfassen, unter diesen einen beknackten Begriff.
Ja.
Okay, also für mich wäre jetzt mal so für heute eine Schulverweigerung oder eine Kita-Verweigerung, ein Kind, und bitte hilf mir jetzt, wenn ich es jetzt nicht, ein Kind, das an sich gehen könnte, aber deutlich und über eine längere Zeit zeigt, da nicht hinzuwollen und sehr unglücklich oder sehr belastet von der Situation zu sein. So in etwa?
Ja, wobei ich das schon auch schwierig finde. Nee. Also wer kann entscheiden, ob ein Kind gehen könnte? Also wo genau ziehst du die Grenze ein zwischen nicht können und nicht wollen? Das sind ja fließende Übergänge. Wenn es mir mit einer Situation wirklich schlecht geht, dann kann ich da irgendwann auch nicht mehr hin. Und es sieht aber vielleicht von außen aus wie nicht wollen. Also da wäre ich so ein bisschen vorsichtig, das gegeneinander zu stellen. Ich glaube, dass es wichtig ist, vielleicht gehen wir so ein bisschen systematisch vor und fangen sozusagen bei den jüngeren Kindern an, einmal zu benennen, was wir sozusagen nicht unter Verweigerung verstehen. Es ist nämlich so, dass es ja durchaus normal ist im Kita-Alter, dass Kinder zum Beispiel morgens eine gewisse Trennungsschwierigkeit haben. Dass man im Kita-Flur steht und ein Kind umarmt einen und sagt, Mama, geh nicht oder Papa, geh nicht. Das ist keine Kita-Verweigerung, das ist Abschiedsschmerz. Ne? Und das ist etwas, was man üblicherweise, wenn das Kind gut eingewöhnt ist, gut begleiten kann, dass man dem Kind erzählt, ich werde dich auch vermissen, ich drück dich noch mal ganz doll und dann übernimmt die pädagogische Fachkraft, ne, und begleitet das Kind durch diese Frustration oder durch diesen Abschiedsschmerz. Das Kind hat dann aber Spaß in der Kita, im Kindergarten, und wenn man es abholt, nimmt man sozusagen ein fröhliches, entspanntes Kind entgegen.
Und was für mich auch nicht unter Kita-Verweigerung fallen würde, ist diese, es gibt in meiner Erfahrung oft so Zwischenphasen. Also das Kind ist gut angekommen und nach einem halben, dreiviertel oder Jahr kommt plötzlich so eine, muss ich da jetzt immer noch hin, Phase? Oder jetzt habe ich mich doch wirklich lang genug irgendwie bemüht und also sozusagen so Durchhängerphasen.
Genau.
Und die würde ich auch so nicht bezeichnen, weil das ist oft eine Reaktion auf, ich bin jetzt einfach viele Wochen auch sehr lange nachmittags in diesem Kindergarten geblieben. Ich brauche jetzt einfach mal was anderes. So,
genau. Oder? Und das gibt es zum Beispiel auch immer mal wieder, wenn Kinder längere Zeit im Urlaub waren und dann quasi sich dran gewöhnt haben, so ein bisschen, wie schön das auch einfach ist, die ganze Zeit mit der Familie zusammen zu sein. Dann muss man sich wieder umgewöhnen. Das ist dann oft auch ein bisschen so eine Durststrecke. Manche Kinder sagen, endlich wieder zurück im Kindergarten und andere sind dann eher so ein bisschen anhänglicher als sonst. Und auch sowas, zum Beispiel, wir hatten gerade gestern eine Situation, wo mein Kindergartenkind morgens einfach sagte, heute will ich nicht in den Kindergarten. Und ich habe sofort erkennen können, wir hatten in den letzten Tagen extrem viel Programm. Auch am Wochenende waren wir ganz viel unterwegs. Es gab so eine Mischung aus, wir haben tolle Sachen erlebt, aber das Kind hat auch tendenziell wenig geschlafen. Und mein Gefühl war, das Kind hat erkannt in dem Moment, dass ich auch an einem relativ entspannten Ort bin, nicht so viel zu arbeiten an dem Tag gerade vor mir hatte, und hat praktisch so ein bisschen seine Chance gesehen auf so einen Pausentag und hat das dann so zum Ausdruck gebracht. Und wir haben im Kindergarten angerufen und gesagt, unser Kind macht heute einen Tag frei. Und dann war es einen Tag zu Hause und hat gespielt. Aber da war kein Leidensdruck dahinter. Und wenn wir gesagt hätten, das geht heute nicht, ne, geh bitte in den Kindergarten, niemand von uns ist zu Hause, wäre das auch gegangen, sondern es war ein Wunsch, der geäußert wurde und den wir in dem Fall dann auch erfüllen konnten, weil da auch kein Grund war, irgendwie prinzipienreiterisch zu sein. Auch das ist keine Kita-Verweigerung, sich ab und zu Pausentage zu wünschen, wenn man auch als Familie, das kommt ja sehr drauf an, die auch ermöglichen kann. Also das ist natürlich auch immer das Privileg derer, die das beruflich dann auch immer mal hinkriegen können, zu sagen, okay, heute kannst du auch mal bei mir zu Hause bleiben. Genau, und diese Verweigerung, wie gesagt, der Begriff ist ungünstig, wir verwenden ihn in dem Kontext jetzt trotzdem gerade mal, weil er einfach oft auch in Elterngesprächen und sozusagen pädagogischer Literatur verwendet wird. Das wäre eben, ich als Mutter oder Vater habe den dringenden Wunsch und brauche das im Prinzip auch, dass mein Kind in die Betreuung geht. Ich habe eine Betreuungseinrichtung ausgewählt, wir haben eine bestimmte Routine uns gebaut. Und unser Plan sieht vor, wir bringen da unser Kind hin und es ist jeden einzelnen Tag ein Kampf. Das Kind hält sich fest, schreit, weint, teilweise kommen wir kaum aus der Wohnungstür oder es versucht uns aus dem Fahrradanhänger zu springen oder es muss fast mit roher Gewalt in die Kita bewegt werden.
Oder diese ganzen stillen Verweigerungsgeschichten, nicht aus dem Bett kommen, ich glaube, ich bin krank, Simulationen, sich da so hinschleifen.
Meine Schuhe sind weg.
das ist gut, ja. Meine Schuhe sind weg. Oder halt einfach sich so diesem Schicksal ergeben. Ne? Das gibt's ja auch. Ja.
Und eben auch, dass man merkt, wenn das Kind dann in die Einrichtung gebracht wird und wenn man im Zweifelsfall sogar einen Abschied auch erzwingt, dann geht es dem Kind da auch nicht gut. Also es bleibt dann da und hält das aus, aber man merkt auch noch beim Abholen oder dann am Nachmittag oder am Abend, das Kind wollte da nicht sein. Das sagt das auch noch nach dem Abholen, dass es da nicht sein wollte. Und es sagt dann auch beim Abendlichen ins Bett bringen schon, aber morgen will ich nicht dahin oder morgen gehe ich nicht in die Kita und bitte bring mich da nicht hin, wo man wirklich auch einen Leidensdruck oft sieht, eine Verzweiflung sieht und je nach Temperament des Kindes, du sagst das ganz richtig, drückt sich das unterschiedlich aus. Es gibt Kinder, die das dann sehr expressiv nach außen tragen mit Wut und Tränen und Stampfen und Türen knallen und es gibt Kinder, die leiden eher still und haben dann eher so dieses, ich habe Bauchweh, ich habe Kopfweh. Kannst du mich abholen, so, und weinen dann dicke Tränen sozusagen beim Hinbringen, beim Abholen, aber auch drumherum und man merkt, es geht ihnen nicht gut. Und was ich eben oft erlebe und was ich sehr bedauerlich finde, ist, dass leider immer noch in vielen pädagogischen Einrichtungen die Einstellung vorherrscht zu sagen, da müssen Kinder durch, da darf man sich sozusagen nicht erweichen lassen. Und da wird auch oft dann jede Form von Nachgeben, also von elterlichem Nachgeben, zu sagen, okay, dann bleibst du heute zu Hause, dann musst du heute nicht, dann kehren wir um, als eine Form von Schwäche ausgelegt, im Sinne von, das Kind hat sie ja schon voll in der Hand. Das weiß ja ganz genau, welche Knöpfe es drücken muss, damit es nicht hin muss. Und so wird das nie besser. Und ich erlebe das ganz oft, dass Eltern in Elterngesprächen nahegelegt wird, da härter zu sein, weniger zu trösten, weniger darauf einzugehen, weniger sich berühren zu lassen letztlich auch von diesem kindlichen Schmerz und so ein bisschen geschäftsmäßiger zu sagen, das ist jetzt dran, du gehst da jetzt hin, alles ist gut. Und das wird dann oft gerahmt als Positivität und Stärke ausstrahlen, im Sinne von, ihr Kind orientiert sich an ihnen und wenn sie sagen, das ist kein Problem, dann ist es auch kein Problem. Und ich verstehe den Gedanken, aber ich halte ihn trotzdem oft für fehlgeleitet, weil die Kinder für diesen Leidensdruck eben oft einen Grund haben. Ihnen geht es ja oft wirklich in der Einrichtung nicht gut. Und wenn man sozusagen die Analogie einmal ziehen möchte zu einer erwachsenen Person, die diese Reaktion hätte jeden Tag vor der Arbeit und dann im Bett liegt und sagt, ich habe Bauchschmerzen, ich kann da nicht hin, ich will da nicht hin, ich halte es nicht aus. Da würde man als wohlmeinender Freund, wohlmeinende Freundin immer sagen, du gehst hier vor die Hunde in diesem Job, bitte such dir was anderes, das scheint dir nicht gut zu tun. Ja? Und bei einem Kind ist dann oft die intuitive Reaktion, da muss es durch.
Während ich dir zustimme, doch ist, glaube ich, der eine Unterschied ist, wenn wir das erste Mal unser Kind in die außerhäusige Betreuung bringen, dann werden uns ja genau diese Verhaltensmuster beigebracht. Also es geht ja sozusagen, also Abschiede und Trennungen zu lernen, muss ja sowohl das Kind als auch wir als Eltern. Und ich bin sehr leidgeprüft in Eingewöhnungen. Ich habe, wie du weißt, viele, viele Monate da verbracht. Und ich glaube nur, dass es deswegen so schwer ist, dann irgendwann so umzuswitchen, weil wir ja an sich schon mal uns mit unseren Kindern die Erfahrung gemacht haben, das tut jetzt ein bisschen weh. Also außer du natürlich, du hast so ein Kind, das sagt, geil, endlich, ich will was erleben und andere Leute und immer nur zu Hause bei den Alten hocken. So mag es geben, die meisten glaube ich eher nicht. So. Und hinzu kommt dann, glaube ich, so eine gewisse, sagen wir mal, Professionalität von Bezugspersonen, die eben sagen, je größer das Drama, desto schwieriger wird es, das Drama wieder runterzukochen. Und vielleicht ist es auch eine professionelle Kränkung. Also so, hey, ich krieg das hier schon gewuppt, aber könntest du bitte jetzt hier nicht auch noch deinen Papa-Drama hier ausbreiten? Und ich habe so das Gefühl, das wird dann oft so eine giftige Melange. Also das wollte ich nur einmal ergänzen.
Wie so oft gibt es manchmal so einen Funken Wahrheit in der Argumentation, die trotzdem als Ganzes nicht in jeder Situation richtig sein kann. Also ich habe mich mal mit einer alleinerziehenden Mutter unterhalten, deren Kind jeden Morgen sich extrem schwer getan hat, in die Kita zu gehen. Und die Mama war eine sehr empathische Frau, die auch sehr viel Mitgefühl mit ihrer Tochter hatte, weil eben auch gerade diese Trennung gewesen war und die Mutter immer so ein bisschen aus dieser Linse guckte, zu sagen, natürlich ist es schwer für das Kind, sich von mir zu trennen, wenn sich doch jetzt auch gerade der Papa von uns getrennt hat. Also das war so der Überbau der Mutter. Und jeden Morgen gab es ganz viel Tränen und ganz viel Schmerz. Und die Mutter war eben auch selbstständig, hat sozusagen von zu Hause gearbeitet, hatte nicht so einen ganz fixen Arbeitsbeginn. Und dadurch hat sich morgens dieses Trennungsdrama oft über wirklich eine Dreiviertelstunde hingezogen. Und an einem Morgen hatte sie eben einen Termin und musste sehr dringend weg und hat sozusagen morgens in der Kita gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, war schon innerlich eingestellt auf riesiges Drama, sagte so zu ihrer Tochter, du, heute muss es schnell gehen, ich muss zum Arzt. Und die Tochter so, okay, tschüss. nicht geweint, sofort spielen gegangen. Ja, ja. Und da hat sie so gemerkt, okay, wir haben uns gegenseitig quasi ein bisschen in so eine Routine gepusht von, das ist jetzt irgendwie unser Ritual, dass wir eine Dreiviertelstunde weinen. Mhm. Und in dem Moment, wo sie was geändert hat, im Sinne von, Schatz, ich bin weg, konnte die Tochter sich tatsächlich auch leichter lösen und war sozusagen aus diesem Kreislauf raus. Also solche Sachen gibt es schon. Wir dürfen uns immer wieder hinterfragen, hat ein Abschiedsschmerz, hat auch was mit uns zu tun, mit unserem Schmerz beim Loslassen? Gibt es da bestimmte fast schon Routinen, die sich eingespielt haben im Sinne von, es muss ganz schwer sein, es muss Tränen geben, kann man sowas durchbrechen? Und gleichzeitig bedeutet das aber eben nicht, und das ist auch der Trugschluss, dass es quasi die Schuld von Eltern ist, wenn Kinder sich schwer tun, in den Kindergarten oder in die Kita zu gehen und dass die einfach nur mal weniger Drama machen müssten. So.
Ah, jetzt habe ich es, jetzt glaube ich, jetzt habe ich dich erst richtig verstanden. Das finde ich echt einen ganz wichtigen Punkt. Die Eltern haben ja an sich, in den allermeisten Fällen, ja ein Interesse daran, dass das Kind in die Einrichtung geht, wie du es vorhin selber gesagt hast. Sie haben sich da so ihren Plan gebastelt und der sollte jetzt funktionieren. Warum sollten sie denn innerlich das Ganze wieder torpedieren? Ja, also kennen wir alle, Abschiede, Trennungen sind schwierig, aber ja, das ist trotzdem nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Quasi die simple Gegenfrage, ja, aber sagen Sie, wieso glauben Sie, sollte ich jetzt freiwillig das Konzept, das ich ja hier selber gebucht habe, torpedieren? Das finde ich schon mal einen ganz guten, das ist schon mal eine ganz schöne innere Haltung so ein bisschen.
Ja. Ja. Und da muss man dann natürlich auch sagen, Eltern gehen dann natürlich oft auch so ein bisschen auf die Suche, was könnte der Grund dafür sein, dass mein Kind nicht gerne in eine Einrichtung geht. Und manchmal ist das relativ leicht zu finden. Also dann kann man einfach auch sehen, ne, gerade zum Beispiel häufige Bezugspersonenwechsel in Kitas, wenn sehr oft ErzieherInnen krank sind, dann andere Kräfte kommen, die das Kind nicht kennt, dann gibt es innerhalb des Teams ganz viel Fluktuation, mal ist die Person in der Gruppe, mal die, dann ist die vormittags da, dann ist die nachmittags da, so ein bisschen so ein Betreuungsflickenteppich, das ist gerade für eher sensible Kinder und auch insgesamt für jüngere Kinder oft einfach echt schwer. Und das sind so Punkte, wo man auch als Elternteil dann manchmal sich so ein bisschen festhalten kann und sagen, okay, ich sehe da das Problem, da kann man vielleicht auch was machen, kann das Kind stärken, mit dem Team nochmal sprechen, wie kann es hier mehr Konstanz geben. Die größten Struggles erlebe ich oft bei Eltern, die mir sagen, wir haben eigentlich echt eine super Kita ausgewählt. Also wir haben so die Kita, wo uns alle drum beneiden, dass wir da einen Platz haben. Und unser Kind will halt trotzdem nicht hin. Und da kommt manchmal dann auch fast so ein bisschen so eine Kränkung bei den Eltern zu tragen, im Sinne von, wir haben uns so angestrengt und wir geben auch echt Geld aus. Und alle sagen, die Kita ist toll. Und unser Kind weiß es aber gar nicht wertzuschätzen, sondern will trotzdem am liebsten einfach zu Hause bleiben. So, ne? Also dann ist da manchmal auch so eine Enttäuschung da. Was stimmt nicht mit unserem Kind? Alle Kinder lieben doch Kita oder Kindergarten. Und warum ist das bei unserem Kind nicht so? Das ist manchmal so eine Zuschreibung, die ich dann höre.
Ah ja, okay. Weil ich glaube ja, dass wir in vielen Teilen so einen Kindergarten hatten. Meinem Kind habe ich es trotzdem nicht vorgeworfen. Ja,
das ist
okay.
Also genau. So. Also was machen wir, wenn ein Kind nicht in den Kindergarten oder in die Kita gehen will? Es ist grundsätzlich so, dass ich es wichtig finde, dass wir da nicht in so Schemen denken, im Sinne von so muss man es machen, sondern die Situationen von Familien sind ja auch verschieden. Und es gibt Familien, die haben Lebensumstände aufgrund von Beruf oder von anderen Sachzwängen, da geht es eher um das Thema, wir müssen einfach gewisse Zumutungen verteilen. Man kann einem Kind auch spiegeln, das ist jetzt schwierig für dich, für mich ist es auch schwer. Bestimmte Dinge sind gerade nicht verhandelbar. Ich muss dich für diese und jene Stundenzahl dahin bringen. Ich versuche es dir so leicht zu machen wie möglich. Die Fachkräfte vor Ort hoffentlich auch, aber nicht in die Kita gehen ist gerade keine Option. Das kann so sein. Wie würdest du anders sehen?
Nee, Entschuldigung, sprich weiter. Ich denke nur, ab einem gewissen Leidensdruck würde ich das nicht mehr akzeptieren als Argument.
Genau, und da wollte ich gerade drauf hinaus. Also das ist genau der Punkt. Also das ist sozusagen, ne, das kann sozusagen eine Grundhaltung sein. Und es kann auch eine Grundhaltung sein, zu sagen, für uns ist Kita, Kindergarten eher so ein bisschen nice to have. Und wir merken aber, unser Kind braucht es gar nicht so sehr, will das gar nicht so sehr. Und dann ist es auch erlaubt und okay, Kita und Kindergarten noch mal auszusetzen oder sehr wenig zu nutzen. Und da gibt es gerade in den östlichen Bundesländern manchmal so einen fast sozialen Druck, aber ein Kind muss doch für die, ne, gute Entwicklung in die Kita gehen und zwar am besten auch ganz Tag, das brauchen die Kinder doch. Und da darf man durchaus auch als Eltern selbstbewusst sein und sagen, nee, unser Kind braucht das anscheinend nicht und das ist auch okay. Also wir können und wollen das auch unserem Kind ermöglichen, dann eben da weniger oder gerade gar nicht hinzugehen. Das kann ein total valider Weg sein. Das heißt, es ist nicht so, dass ein Kind unbedingt in den Kindergarten oder in die Kita gehen muss, sondern es kann auch ein valider Umgang mit Kita-Verweigerung sein, zu sagen, du musst nicht, wenn wir das bewerkstelligen können. Oder du musst nur ganz wenig. Aber, und das ist sozusagen der letzte und schwierigste Punkt, es gibt natürlich auch Momente, da kollidieren zwei im Prinzip unvereinbare Interessen. Auf der einen Seite hat man ein Elternteil oder Eltern, die eigentlich wirklich dringend angewiesen sind auf Betreuungsbedarf. Und auf der anderen Seite hat man ein Kind mit einem immensen Leidensdruck. Und das ist schier unauflöslich. Und da würde ich immer sozusagen die Partei des Kindes ergreifen wollen und sagen, ja, das ist für uns Erwachsene super schwierig und auch sowas wie nochmal unbezahlte Elternzeit nehmen und so, das ist nichts, was man einfach mal so eben machen kann. Aber wenn die Seele eines Kindes um Hilfe schreit, müssen wir das ernst nehmen. Und was ich oft höre, ist leider das Gegenteil, dass da wirklich teilweise Kinder fast gebrochen werden, um in Einrichtungen zu gehen. Und ich höre das immer wieder, also ich kriege wirklich ganz viele Nachrichten dazu, dass Einrichtungen, also Kindergärten und Kitas, Eltern sagen, ja, dann dürfen sie es ihrem Kind zu Hause nicht so nett machen. Also machen sie es zu Hause unbequemer, machen sie es zu Hause weniger schön, dann geht ihr Kind auch in den Kindergarten. Aber wenn sie zu Hause immer so lieb sind zu ihrem Kind, warum soll es dann hierher kommen wollen? Und das ist der schlechteste Rat aller Zeiten. Die Kinder, gerade die Kinder, die sich schwer tun mit Einrichtungsbesuchen, brauchen diesen sicheren Hafen, diesen geschützten Raum zu Hause. Und wenn Familien irgendwie das schaffen können, dann eine Alternative zu schaffen zu einem Ort, wo ein Kind partout nicht hingehen will, ob das dann mit großelterlicher Unterstützung ist oder mit Nachbarn oder mit Babysittern oder mit umstrukturierten Arbeitszeiten oder mit was auch immer, würde ich immer sagen, es ist alles besser, als ein Kind seelisch zu brechen. Das ist einfach so. Und ich glaube, wir müssen uns einfach klar machen, dass Kitas und Kindergärten für ganz viele Kinder tolle und wertvolle und wichtige Einrichtungen sind und ne, gesamtgesellschaftlichen wichtigen Auftrag haben in Sachen Teilhabe und Bildung. Und ne, es gibt so viel Gutes über Kitas und Kindergärten zu sagen. Und trotzdem ist es nicht für jedes Kind, das formal im Kita-Alter ist, der richtige Ort.
Und ich glaube, für relativ viele sogar, ne? Einfach auch nochmal, das ist nicht immer nur so eins pro Stadt, das da irgendwie ein bisschen rumzickt, sondern ich glaube, es sind doch wirklich relativ viele. Ja. Ich musste nur vorhin, Entschuldigung, so ein bisschen zynisch lachen über diesen Hinweis, machen Sie es ihm ungemütlich. Also so, soll ich hier zu Hause die Heizung abdrehen? Also wie ungemütlich muss es denn hier sein, ja, dass das Kind dann sagt, okay.
Matratze rausnehmen, auf dem Lattenrost schlafen lassen.
Was für ein Bullshit-Rat. Ja.
Aber es wird echt immer wieder gesagt. Also in diesem von dann mit dem Kind sich zu Hause nicht beschäftigen, damit es merkt, wie langweilig es ist, wenn man nicht in den Kindergarten geht. Also dass dann wirklich gesagt wird, dann gehen Sie mit Ihrem Kind nach Hause und dann spielen Sie nicht mit ihm, dann sprechen Sie nicht mit ihm. Und weißt du, natürlich ja, kann man sagen, wenn ich zum Beispiel zu Hause was zu arbeiten habe und mein Kind will partout nicht in die Kita gehen, dann kann es auch sein, dass ich sage, okay, du kannst hier bleiben, aber ich kann nicht mit dir spielen. Und du musst dich dann mit dir selbst beschäftigen, denn ich habe folgende Termine. Das ist dann ja keine böse Absicht, das ist kein, ich mach's dir jetzt extra unbequem, sondern das ist einfach ein ehrliches Kommunizieren von, so sind die Rahmenbedingungen. Ne? Wir gehen jetzt nicht in den Freizeitpark, weil du nicht in die Kita willst, ich habe was zu tun. Klar. Aber trotzdem darf diese Zugewandtheit und Warmherzigkeit ja niemals sozusagen wie so ein Bargaining-Chip, den man so wegnehmen oder hinlegen kann, irgendwie sein. Sondern das ist ja tatsächlich was, was einfach unverbrüchlich sein muss.
Und ich würde gerne noch einmal kurz zurückspringen, weil du sagtest, sozusagen, wenn diese Interessen maximal aufeinander, wie halt, weiß nicht, wie du es gesagt hast, clashen so, vielleicht kann man diesen Punkt einfach dann auch nur mal anerkennen. Statt gleich
zu einer Lösung zu springen.
Was schon eher, sagen wir mal, eine typische Reaktion wäre zu sagen, okay, dann muss da halt jetzt mehr Druck drauf, auf die Situation.
Ja.
Das ist leider schon das, was wir alle, viele Menschen gerne dann tun, in so einer Situation zu sagen, okay, also bis jetzt hat es nicht funktioniert, aber dann halt muss der Druck irgendwie erhöht werden, die Maßnahmen radikaler werden, dann wird gezischt und gezerrt und wird dieses ganze ekelhafte Elternarsenal halt ausgefahren, genau.
Ja,
statt halt erstmal zu sagen, okay, das ist, das fühlt sich einfach wirklich beschissen an, dieser Zustand. Ja. Und vor allem, er geht ja nicht weg. Ne?
Das du ist hast
ja
völlig das recht, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade wenn wir unter großem Druck stehen und viele Eltern stehen unter immensem Betreuungsdruck, weil sie eben einen Job im Nacken haben, finanzielle Nöte im Nacken haben, sonstige Verpflichtungen im Nacken haben, dann passiert es oft, dass in dem Moment, wo wir sozusagen gefühlt mit dem Rücken zur Wand stehen, unser Blick auch ganz eng wird und wir sehen nur noch einen Weg. Und dieser Weg, der muss klappen und im Zweifelsfall mit mehr Druck. Ne? Also das Kind muss dahin. Und dann gibt es oft, dass Eltern sagen, wir haben es sozusagen auf die nette Weise versucht, aber jetzt müssen wir zu anderen Maßnahmen greifen, weil es geht einfach nicht mehr. Und in so einem Moment das zu schaffen, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ganz für diesen Moment müssen wir mal kurz gar nichts. Wir können jetzt mal durchatmen, uns wieder spüren, unser Kind wieder spüren und wirklich wieder versuchen, diesen Blick zu weiten und zu sagen, ja, es gibt bestimmte Sachzwänge, aber es gibt auch immer Freiheiten, um die Ecke zu denken. Wenn das überhaupt nicht geht, wenn ein Kind absolut nicht in die Kita will, vielleicht ist eine Tagesmutter, ein Tagesvater eine Alternative. Vielleicht gibt es in der Familie irgendwelche Lösungen. Vielleicht können wir irgendwas umstricken. Und mir ist völlig klar, dass das auch immer mit Privilegien zu tun hat. Weißt du, welche Möglichkeiten habe ich zur Verfügung? Und wie mobil bin ich? Bin ich in der Stadt, bin ich auf dem Land, wie ist mein Job, ja, aber es gibt in fast allen Familien ein bisschen mehr Schrauben, an denen man drehen kann, als man es im ersten Moment sieht, wenn man sozusagen mit Vollstress in den Tunnel rennt, weißt du, was ich meine?
Ja, voll, ich glaube, dass wirklich in diesem Anerkennungsmoment auch eine Kraft ist, also dieses,
in diesem noch keine Lösung finden.
Nein, also doch, natürlich braucht es dann eine Lösung. Also nur anerkennen bringt ja nichts. Aber es macht so einen großen Unterschied oder es hat in meiner Erfahrung einfach einen Riesenunterschied gemacht, zu sagen, ich weiß, dass du da nicht hin willst. Ich nehme dir das wirklich ab. Hm. Und wenn man diese quasi Abschiedsschmerztaktiken aus früheren Zeiten einfach abstellt und sagt, ich sehe das, dass das dann je nach Alter des Kindes einerseits ein Gespräch darüber, was brauche ich, was brauchst du, führen kann. Dieses, ja, ich muss halt zum Zahnarzt, dann musst du halt mit mir zum Zahnarzt gehen. Also all diese ganzen Lösungen, die man wieder finden kann, entstehen, glaube ich, dann erst, wenn man sagt, du bist nicht allein, ich habe deinen Schmerz, das ist angekommen bei mir. Hm. So, darauf wollte ich, glaube ich, nur noch.
Und es ist ein großer Unterschied, ob ich mich emotional mit dem Kind quasi verbinde und sagen, du und ich gemeinsam gegen das Problem, oder ob ich in so einen Kampfmodus mit meinem Kind komme. Also ich will hierhin, du willst dorthin und wir zerren in unterschiedliche Richtungen und ich empfinde mein Kind eigentlich als meinen Gegner in diesem Kampf. Warum machst du es mir so schwer, meinen Job auszuüben? Warum machst du es mir so schwer, und alle anderen Kinder gefühlt nicht so, ja, also.
Genau. Ich glaube, ich komme auch nie dann in den Lösungsmodus, wenn ich es nicht, also warum soll ich mit meinem Chef sprechen, um meine Stunden zu reduzieren, wenn du dich so aufführst? Verstehst du, das würdest du nicht tun, weil du stehst ja selber gefühlt mit dem Rücken zur Wand. Aber in dem Moment, wo es klar ist, okay, wir zwei, ein Ruderboot, nur ein Ruder, was machen wir zwei jetzt hier? Entsteht, glaube ich, dann, das wäre so die Theorie, aber ey, ganz ehrlich, sehr lang manchmal gebraucht, um auch nur annähernd in so einen Zustand mit dem Kind zu kommen. Also ich wollte jetzt hier nicht so heilig klingen.
Ja, also ich finde es auch komplex, weil ich auch merke, ich habe ja mit unseren vier Kindern einfach auch sehr unterschiedliche Lebenssituationen erlebt, also von privilegierter Lebenssituation, wo man im Zweifelsfall auch sagen könnte, dann arbeite ich halt mal ein paar Wochen nicht. So, das bringt uns auch nicht um. Zu Lebenssituationen, wo ich wirklich existenzielle Ängste hatte, wenn mein Kind mal eine Woche nicht in den Kindergarten gehen konnte, weil ich nicht wusste, wie ich mein Arbeitspensum schaffen soll, um im nächsten Monat die Miete zahlen zu können. So, ne? Also, und da muss man sich einfach klar machen, das geht natürlich ganz vielen Familien auch so, dass sie sich einfach bei vielen Tipps und Ratschlägen sozusagen nicht gesehen fühlen in ihren individuellen Struggles. Und deswegen kann es eben auch nicht diesen einen Tipp geben, so löst man das Problem, sondern es ist genau wie du sagst, wichtig, sich mit dem Kind zu verbinden, sich mit sich selbst zu verbinden, idealerweise natürlich auch mit den pädagogischen Fachkräften in konstruktiven, ne, Austausch zu kommen, was können wir gemeinsam tun, um dieses Problem so zu lösen. Es ist sehr schwer, da manchmal auch gegen diese ganzen gesellschaftlichen und kulturellen Prägungen und Glaubenssätze anzugehen, von wegen Kinder müssen nur wollen. Und das ist auch übrigens kein neues Phänomen. Manchmal wird ja so getan, als gäbe es quasi erst heute mit dieser modernen Erziehung Kinder, die nicht in den Kindergarten gehen wollen. Ich habe ja fast 10 Jahre in Leipzig gewohnt und da saß ich mal in einem Wartezimmer und hatte eins meiner Kinder dabei, weil es an dem Tag nicht in den Kindergarten gehen wollte. Und da bin ich mit einer älteren Dame ins Gespräch gekommen, die auch in diesem Wartezimmer saß und die so ganz verständnisvoll sagte, na, wollte ihr Kind heute nicht in den Kindergarten gehen? So ganz süß, ja. Ich so, ja. Und dann sagte diese Frau zu mir, ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen, ich habe einen kleinen Sohn gehabt vor 40 Jahren, also die war wirklich schon im Rentenalter, der wollte partout nie in den Kindergarten gehen. Und das war in der ehemaligen DDR wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, weil da gab es ja quasi den absoluten gesellschaftlichen Druck, Kinder in Krippe und Kindergarten zu geben und Vollzeit zu arbeiten. Und dann sagte diese Frau zu mir, aber ich habe einfach gemerkt, für mein Kind ist das nichts. Der konnte das nicht, der wollte das nicht, das war für den kein guter Ort. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und habe uns bescheinigen lassen, dass er aus medizinischen Gründen nicht in den Kindergarten gehen kann. Und das war zum Glück ein netter Arzt und der hat uns das bescheinigt. Und dann hatten wir die schönste Zeit zusammen, bis der in die Schule kam. Und mehr weiß ich nicht von dieser Frau und dieser Geschichte. Das war so eine 5 Minuten Wartezimmerbegegnung. Aber ich fand das so berührend in dem Moment, dass es da anscheinend auch schon, weißt du, in den 70er Jahren einfach in der DDR dann jemanden gab, der sagte, nö, passt nicht für mein Kind, mach ich nicht. So. Anstatt einfach zu sagen, muss halt, weißt du?
Ja.
Und die sagte dann so zu mir, sie machen das ganz richtig. Und das habe ich auch in dem Moment gedacht, das hört man gar nicht so oft, wenn man sozusagen mit einem Kind, das so aussieht, als müsste es in einer Einrichtung sein, vormittags irgendwo unterwegs ist, ist man oft innerlich eher dafür gerüstet, dass jemand schräg guckt oder sagt, sollte ich denn nicht in der Schule sein?
Na?
So, ne? Haben Sie nichts zu arbeiten? Ja, anstatt, dass jemand sagt, das machen Sie ganz richtig. Das war schön.
Cool. Und jetzt kommt ja zu diesen ganzen Dingen noch die Schulpflicht hinzu, zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in vielen anderen europäischen Ländern genau ist. Und Homeschooling ist jetzt, sagen wir mal, auch jetzt nicht das Konzept, das man jetzt hier in dem Zusammenhang vertiefen kann. Und damit einhergeht ja einerseits die Schulpflicht und andererseits auch dieses Bildungsversprechen. Ich finde, in Kita, Kindergarten, da ist ja auch so ein Bildungsversprechen drin, aber oft ist es ja noch so ein bisschen abstrakter, so ungefähr. Also das Kind muss lernen, sich in der Gruppe zurechtzufinden und all diese Dinge, wo man irgendwie sagt, okay, das kann ich vielleicht auch mit einem Fußballverein oder so auffangen. Mhm. Also ich hoffe, ich habe jetzt niemanden beleidigt. Ich fasse es jetzt nur so ganz kurz radiat runter, um zu sagen, und bei Schule geht es ja dann um dieses ganze also ohne Abitur ist der Mensch natürlich nichts und deswegen muss er natürlich irgendwann mal anfangen und deswegen geht es jetzt darum, was zu lernen und die Stifthaltung und das Lineal und gerade und ordentlich und ruhig sitzen und kognitiv auch irgendwie am Ball zu bleiben. Und da wird es jetzt dann ja dann nochmal, ich finde, da dreht das ganze Thema ja dann nochmal eine Stufe hoch.
Total, ja. Und die Einführung der Schulpflicht wird ja in Deutschland oft sozusagen als ein unglaublich wichtiger Erfolg für Bildungsgerechtigkeit gerahmt und natürlich, ne, historisch betrachtet, dass Kinder einfach anstatt zu arbeiten, anstatt an irgendwelchen Webstühlen zu sitzen oder in irgendwelchen Fabriken zu schuften oder in der Landwirtschaft zu schuften, dann sozusagen zur Schule gehen dürfen, lesen, schreiben, rechnen lernen, sich damit auch einfach die Welt erschließen können. Das ist natürlich was Positives und ich denke, wir beide können als allererstes wirklich feststellen, dass wir sozusagen keine irgendwie Schulgegner sind oder so, sondern es ist total wertvoll und wichtig für ganz, ganz viele Kinder in der Schule, ne? Alles, was sie dort mitbekommen an sozialen Erfahrungen, an Bildungserfahrungen, an Teilhabeerfahrungen und so weiter, Chancengleichheit. Und gleichzeitig ist es eben so, dass gerade diese Schulpflicht auch in dieser Rigidität, also dieses Du musst und zwar ohne Ausnahme, auch natürlich den Grund für sehr viel Leidensdruck darstellen kann. Denn wenn ich ein Kind habe, das sich dann verweigert, um diese Vokabel jetzt nochmal zu verwenden, habe ich als Elternteil nicht nur den Druck wie in der Kita-Zeit, wie kriege ich das mit meiner Arbeit hin und so, sondern ich habe dann quasi noch das Gesetz im Nacken, ne? Also ich habe Angst davor, dass dann irgendwann das Jugendamt, die Polizei vor der Tür steht, wenn ich mein Kind nicht in die Schule kriege. Und das kann natürlich zu krassen Situationen führen, ne? Also wenn du dir vorstellst, du hast ein 8-jähriges Kind, das klammert sich zu Hause am Türrahmen fest und sagt, ich gehe da nicht hin. Sollst du das dann quasi mit der Brechstange da loslösen und in die Schule buxieren, um deine gesetzliche Pflicht, ja, zu erfüllen? Oder hast du da nicht eine stärkere Pflicht aus der Eltern-Kind-Beziehung heraus zu sagen, wenn mein Kind so einen Leidensdruck offensichtlich hat, dann setze ich mich über diese Pflicht auch hinweg und lasse mein Kind zu Hause. Und wenn das dann keine einmalige Situation ist, sondern eine Situation, die sich über Tage, Wochen, Monate wiederholt, kann da ein immenser Leidensdruck entstehen. Und das ist ein großes Tabu auch in Deutschland. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Familien mit diesem Thema kämpfen und dass da sehr wenig offen drüber gesprochen wird, auch weil Eltern oft das Gefühl haben, sie bewegen sich so quasi am Rande der Legalität, ne? Also viele Eltern melden ihre Kinder dann erstmal krank, dann wird manchmal irgendwann eine Attestpflicht verhängt, weil das Kind schon so oft krank war, dann gibt es ÄrztInnen, die dann da eher großzügig sind mit Krankschreibungen. Es gibt auch ÄrztInnen, die da sehr viel Druck machen und sagen, das geht so aber nicht. Und Eltern, die oft wahnsinnige Schuldgefühle haben, sich fragen, was haben wir falsch gemacht, dass unser Kind nicht zur Schule gehen kann oder will. Und die natürlich auch Angst haben, was falsch zu machen, und zwar egal, was sie tun. Also es fühlt sich ja schrecklich an, ein Kind quasi mit Gewalt in die Schule zu prügeln. Und es fühlt sich aber auch nicht gut an, zu merken, die KlassenkameradInnen schreiten fort in ihrem Lernerfolg und mein Kind hat jetzt schon wieder 3 Wochen gefehlt und verliert den Anschluss und wir werden von der Schule kritisch beäugt und was wird mit den Bildungserfolgen dieses Kindes und verbauen wir ihm jetzt gerade sämtliche Zukunftschancen. Also da liegt sehr, sehr viel Druck drauf.
Und auch der Zustand, was man dann Pausetag nennt, ist eigentlich auch kein schöner. Du bist ja mit dem Kind dann in so einem Zwischenraum. Vormittags, zu Hause, der Druck der Vormittagssituation wabert noch so ein bisschen durch den Raum. Ein richtiges Programm in dem Sinne kann man nicht machen, weil man, der Erwachsene steht selber zwischen Job, Alltag, Haushalt, was auch immer da so ansteht. Das Kind ist irgendwie erschöpft und weiß irgendwie auch nicht so recht, was es mit sich tun soll. Also das sind ja so, ins Schwimmbad gehen ist vielleicht auch schlecht, weil würde zwar allen gut tun, aber dann kommt ja definitiv die Frage von der Bademeisterin, sag mal, Entschuldigung, was machen Sie denn hier? Ja, so. Also gefühlt natürlich nur, nichts gegen irgendwelche Bademeisterinnen. Und das ist halt einfach so eine echt, eine ganz lauwarme Tasse Tee, die man dann da so zusammen irgendwie trinkt. Und
diese Schwierigkeiten dieser Tage, also man behält ein Kind dann zu Hause, obwohl es nicht körperlich krank ist, die sind einerseits im Außen zu finden, ne? Also man fragt sich, was würde der Bademeister denken, was würde die Frau, die einem beim Einkaufen begegnet, denken oder was. Aber es sind natürlich auch diese inneren Zwänge. Also ist das richtig, ein Kind, das körperlich gesund ist, das aber nicht zur Schule gehen wollte, dann mit einem Schwimmbadbesuch quasi zu belohnen? Oder setzt das wieder falsche Anreize? Macht man es dann zu attraktiv, nicht in die Schule zu wollen? Soll es nicht auch ein bisschen langweilig und unattraktiv sein, nicht in die Schule zu gehen? Also wir sind ja nicht frei von solchen Gedanken und das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Feld. Und wie gesagt, bei Schulabsentismus, wie der Fachbegriff dafür ist, also Kinder, die nicht in die Schule gehen, sind sozusagen eben die offiziellen Leitlinien und Empfehlungen oft sehr, sehr harsch und streng. Also ich habe in einer schulpsychologischen Beratungsstelle mal eine Broschüre in die Hand bekommen zum Thema Schulabsentismus, in der sozusagen so eine richtige Interventionskaskade beschrieben war, im Sinne von, wenn ihr Kind nicht in die Schule geht, dann weisen Sie es auf die Schulpflicht hin. Und wenn es dann immer noch nicht einsteigen will, dann drohen Sie mit allen möglichen Verboten. Und wenn Ihr Kind dann immer noch nicht einsteigen will in Ihr Auto, damit Sie es zur Schule fahren können, dann rufen Sie die Polizei. Das kann doch Eindruck machen für so ein Kind, wenn dann da so ein Blaulichtwagen vor der Tür steht und es mit der Polizei in die Schule eskortiert wird. dann macht's das nicht nochmal. Also das war wirklich so, dass ich dachte, holla, die Waldfee, ja, also mit was für Kanonen sollen wir denn hier noch auf unsere Kinder sozusagen einschießen? Und dann wurde eben in dieser Broschüre ganz drakonisch auch so erklärt, weißt du, was alles an Ungemach droht, wenn man als Eltern quasi Schulabsentismus durchgehen lässt, also einknickt und ein Kind dann zu Hause lässt für Tage, Wochen, Monate, wie auch immer. Und Schulabsentismus stand dann da, steht eben im Zusammenhang mit einem höheren Risiko für mangelnden Bildungserfolg, lebenslangen Analphabetismus, Armut im Erwachsenenalter, potenziell Drogensucht, potenziell Kleinkriminalität, überdurchschnittlich viele Menschen in Gefängnissen haben eine Geschichte von Schulabsentismus, so, wo man denkt, ja schon, aber, ne, also da ist dann immer auch die Frage, was sind Rahmenbedingungen, jetzt lassen wir die Kirche mal im Dorf, nur weil mein Kind, egal jetzt mal in welchem Alter, gerade eine schwierige Zeit hat mit dem Thema Schule, ist es nicht schon vorgebucht fürs Gefängnis in 20 Jahren so. Und vielleicht würde es auch helfen, wenn ich nicht gleich die Polizei rufe, sondern vielleicht erstmal schaue, was da dahinter steckt. Und ich verstehe total, dass es da auch eine staatliche und gesellschaftliche Fürsorgepflicht gibt und dass man gucken muss, warum geht ein Kind nicht in die Schule. Aber sozusagen diese ja sehr brachialen Maßnahmen und Kaskaden, die da eben teilweise dann gleich so aufgefahren werden, die finde ich wirklich erschreckend. Nicht nur was Grundschulkinder angeht, auch was Jugendliche angeht. Dass ich denke, soll man die jetzt in die Schule traumatisieren? Ja, und was müssen denn Schulen für Orte sein für Kinder, wenn sie das Gefühl haben, da muss ich so hinbewegt werden? Und was mir in dieser ganzen Diskussion eben oft fehlt, ist wirklich erstmal eine sorgfältige Ursachensuche. Was ist eigentlich los? Was steckt hinter diesem Schulabsentismus? Und was kann auch die Schule für das Kind tun? Also wo fehlt vielleicht auch von Schulseite etwas, ne, um es dem Kind möglich zu machen oder dem Jugendlichen die Schule besuchen zu können. Und ich habe da mich mal mit einem Kinderarzt länger drüber ausgetauscht. Der hat zu mir gesagt, ja, das Problem sei halt, dass nach seiner Erfahrung Eltern schulabsenter Kinder sich oft auch nicht um diese Kinder kümmerten. Also die Kinder würden dann quasi krank gemeldet und dann gehen die Eltern zur Arbeit oder machen irgendwas und die Kinder hängen 10 Stunden zu Hause rum. Und gerade bei Jugendlichen, sagte dieser Arzt, sähe er das dann einfach teilweise, dass sie dann völlig versacken in irgendwelchen Online-Spielen, sich nicht mehr bewegen, nicht mehr rausgehen und dann würde da sozusagen das so ein sich selbst verstärkendes Problem. Und das sehe ich total, das finde ich auch nicht gut. Ich glaube, wenn ein Kind nicht zur Schule geht und man es zu Hause lässt, muss man das sehr aktiv begleiten und da wirklich auch dranbleiben und gucken, was braucht dieses Kind jetzt? Und nicht einfach sagen, geh zocken, so als Lösung. Aber ich glaube nicht, dass diese Negativbeispiele von Eltern, die sich dann auch wenig um ihre Kinder kümmern, als Grund dafür taugen, zu sagen, es gibt keine Legitimation dafür, ein Kind mit einem massiven Leidensdruck erstmal auch zu Hause zu lassen.
Ach, das sind jetzt verschiedene Aspekte.
Das war jetzt gerade viel auf einmal, ja.
Also die Drohung mit der Polizei, glaube ich, ist verbreiteter, als man so denkt. Also, dass dieses Kind, es gibt Schulpflicht und sonst kriege ich Ärger mit der Polizei oder so, ist vielleicht irgendwie so eine Variante des Liedes, weil ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass ich kann es mir nicht vorstellen, dass das mehr als eine beschissene Druckkulisse ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur eine Polizistin oder ein Polizist in diesem Land Lust hat, als ein schulabsentes Kind in die Schule zu fahren.
Also angeblich hat es das wohl wirklich schon gegeben. Es gibt SchulleiterInnen, die das richtig stolz in Interviews erzählen, dass sie quasi schon schulabsente Jugendliche haben von der Polizei abholen lassen. Auch wirklich als eine öffentliche Demütigung.
Ich kenne das eigentlich nur als, das Kind ist unentschuldigt und dann rückt natürlich die Polizei letztlich aus, um zu sagen, ist da irgendwas passiert. Okay, Side Note, einfach nur diese Drohkulisse sozusagen und auch was bringst du den Kindern wieder bei in Bezug auf die Polizei und so weiter. Also, und der andere Aspekt ist ja einfach, dass der Fokus einfach doch darauf liegen muss, wie stelle ich einen Zustand her, der Schule möglich macht und nicht, wie bestrafe ich den Ist-Zustand.
Genau.
Also ich glaube auch, dass eben dieses immer weiter Druck aufbauen vermutlich macht man sich als Außenstehender keinen Begriff, wie viel Druck in dem System eh drauf ist. Hm. Also, ne, bis es sozusagen auffällt, bis der Schulpsychologe oder die zur Psychologin fortgebildete Stufenleitung oder so irgendwie auf die Familie aufmerksam wird, da ist ja im Normalfall schon genug Druck im Kessel drauf. Ja,
ja, und es ist einfach so, dass hinter Schulabsentismus alle möglichen Gründe stehen können, genau wie bei Kita-Verweigerung sozusagen auch. Teilweise stehen da Mobbing-Problematiken dahinter, teilweise Themen wie Leistungsdruck, Versagensängste, manchmal auch Trennungsängste, manchmal auch Themen, wo Kinder oder Jugendliche das Gefühl haben, sie müssen quasi zu Hause sein und aufpassen, weil da irgendwas im Argen liegt und sie können quasi nicht in der Schule sein. Also auch sowas, man muss das sehr differenziert betrachten. Es können unerkannte Erkrankungen dahinter stecken, Depressionen, Essstörungen, Zwänge, auch Themen wie unerkanntes ADHS, Autismus. Ne? Also da gibt es alle möglichen Dinge. Und es gibt leider auch Kinder und Jugendliche mit einem handfesten Burnout, die wirklich ausgebrannt sind, so wie Erwachsene auch ausgebrannt sind von ihren Jobs oder von anderen vielfältigen Belastungen. Und bei jeder erwachsenen Person, die in einem Burnout ist, würde man sagen, du brauchst erstmal eine Pause. Und dann kommt sozusagen nach und nach der Belastungsaufbau. Und es ist wirklich erschreckend, wie wenig genau diese Pause Kinder und Jugendlichen zugestanden wird. Und ich habe das schon öfter erlebt im beruflichen und privaten Umfeld, dass Kinder oder Jugendliche mit einer Burnout-Diagnose krankgeschrieben waren, zu Hause waren und dann trotzdem immer wieder von Schulseite gesagt wurde, aber zumindest diese Aufgaben für die Schule müssen doch erledigt werden. Das Kind verliert sonst den Anschluss. So, wo man sagen muss, in dem Moment ist das nicht dran. Also auch wenn man vielleicht ein Schuljahr wiederholt, wer krank ist, ist krank. Und wer seelisch krank ist, ist genauso krank wie jemand, der körperlich krank ist. Und natürlich gibt es ganz viele Zwischenschattierungen. Und es gibt auch Kinder und Jugendliche, die in einem erholten häuslichen Setting eine oder zwei Stunden am Tag was für die Schule machen können und sich trotzdem noch erholen können. Aber gerade wenn die Burnout-Erkrankung im Zusammenhang auch mit Erfahrungen in der Schule steht, brauchen tatsächlich Kinder und Jugendliche teilweise so einen kompletten Break quasi mit der Erfahrung Schule, mit Leistungsdruck und Anforderungen in jedweder Form, um dann, wenn sie sich seelisch erholt haben, wieder nach und nach Leistungsfähigkeit aufbauen zu können. Und es gibt so gute Konzepte für solche Fälle. Es gibt dann wirklich psychologisch-psychiatrisch begleitete Wiedereingewöhnungen ins Schulsystem, wo dann Kinder oder Jugendliche erstmal wieder für einen Tag gehen oder für einen halben Tag oder nur Montag, Mittwoch, Freitag und dazwischen quasi immer noch mal einen Pausentag haben. Und da gibt es sehr, sehr gute Erfolgsaussichten, dass Kinder und Jugendliche, die dann eben auch ernst genommen wurden, begleitet wurden, wieder sich gut ins Schulleben integrieren können und auch gute Leistungen erzielen können. Aber leider ist in unserer Gesellschaft das sehr stigmatisiert und auch tatsächlich oft sehr, also es wird oft angezweifelt und nicht ernst genommen im Sinne von, wovon soll denn bitte ein Achtjähriger ein Burnout haben? So ist der Topmanager oder was? Also wie schwer kann das schon sein, ein Kind zu sein? Und das ist natürlich eine zutiefst adultistische Sicht, aber die ist unglaublich verbreitet.
Ich meine, das war jetzt ja ein Beispiel von dir. Ein Grund könnte zum Beispiel ein Burnout sein. Genau. Es gibt sicher auch ganz viele andere Gründe.
Natürlich.
Es kann auch einfach die Herausforderung sein, dass neben diesem Sozialraum Schule auch noch sozusagen dieses ganze Thema Lernen, Wissensaneignung, einfach sozusagen dauernd neuer Stoff, also sozusagen diese beiden Themen, die ja Schule einfach sind, einfach davon ist dann eins erstmal zu viel. Was auch immer sozusagen die Ursache ist, es ist halt erstmal ein langer Leidensweg. Und dann hoffentlich tut sich irgendeine Lösung auf. Also ich werde nie vergessen, wie eins unserer Kinder nach 2,5 Jahren das erste Mal sagte, sag mal, Papa, kennst du das Gefühl, wenn man sich auf die Schule freut? Das werde ich nie vergessen, wie viele Diskussionen und Pausetage und was der Geier da alles die Isar runtergeflossen sind. Und wenn du halt im Vergleich so ein durchflutschendes Kind hast, das immer ganz gerne so in die Schule latscht, dann wird es so ganz schnell so ein individuelles Problem des Kindes oder eben von Kind und erwachsener Bezugsperson so ungefähr, Eltern, wie auch immer. Und dabei ist es, glaube ich, viel, viel weiter verbreitet, als man oft denkt.
Total. Und es ist eben so, dass ganz, ganz viele Eltern da so viel Scham spüren, so viel Schuldgefühle, weil wir gesellschaftlich oft davon ausgehen, dass letztlich gute Eltern ihren Kindern doch auch vorleben. Schule ist was Tolles und die Kinder übernehmen das dann quasi. Und man sieht so gefühlt, dass es ganz viele Familien gibt, die haben 1, 2, 3, 4 Kinder und die gehen alle sozusagen so mehr oder weniger, ne, wie am Schnürchen in die Schule und machen ihre Hausaufgaben und sind nie versetzungsgefährdet und machen alle nacheinander so ihr Abitur. Und dann hat man manchmal so den Eindruck, so muss das sein. Das ist der normale Lauf der Dinge. Und wenn das nicht so ist, dann haben die Eltern vielleicht irgendwas falsch gemacht. Dann haben die Eltern vielleicht ihr Kind auch falsch erzogen. Es gibt immer wieder auch diese Unterstellung, dass gerade so ein, sag ich mal, zugewandtes, bedürfnisorientiertes Erziehen Kinder quasi schlecht vorbereitet auf die Realität des Schullebens, dass die Kinder dann quasi so einen Realitätsschock haben, wenn auf einmal was von ihnen erwartet wird, weil sie zu Hause ja so in Watte gepackt werden und deswegen gehen sie dann nicht in die Schule. Also sind wieder die Eltern schuld. Also es gibt da so viele Vorurteile und Zuschreibungen, die das Ganze dann nochmal erschweren.
Genau, und auf der anderen Seite hast du ja die Einrichtung, die ja auch aus verschiedenen Personen besteht. Das kann für eine Lehrkraft einfach eine fachliche Herausforderung sein, nach dem Motto, das kriegen wir zusammen hin. Oder es kann halt aber auch eine gewisse, sagen wir mal, unbewusste Kränkung darin sein, zu sagen, nee, also an mir liegt's nicht. Ja.
Ja.
Und je nachdem, auf wen du da triffst, bekommst du ja quasi die beste Unterstützung, die dein Kind und du irgendwie brauchen.
Ja.
Oder du kriegst halt noch den zusätzlichen Eimer drüber gekippt, nach dem Motto, nee, also das dieses Problem gehört gelöst oder unter Druck gesetzt oder diagnostiziert oder bitteschön weggewechselt oder wie auch immer. Ja.
Ja, und was ich auch noch einfach ergänzen will in dem Kontext ist, wie wir mit Schulabsentismus umgehen können als Eltern, als Familien, hat auch wieder viel sozusagen mit unserem sozialen Standing zu tun. Ne? Wenn ich als weiße Akademikermutter in ein Elterngespräch gehe und sage, ich kenne mich genau aus mit Schulrecht und Sachen und ich sage ihnen jetzt, mein Kind kann gerade nicht in die Schule gehen, dann wird mir weniger schnell unterstellt, dass ich einfach nur morgens mein Kind nicht wecken will oder das alles nicht gebacken kriege, als wenn ich vielleicht eine Mutter bin mit einer Migrationsgeschichte, die vielleicht gebrochen Deutsch spricht, die vielleicht sozusagen selber nicht so einen hohen formalen Bildungsgrad hat. Das ist, da gibt es ganz, ganz viel leider auch Diskriminierung in diesem Bereich, dass sozusagen mir auch selbst als Mutter immer wieder gespiegelt wurde, wenn ich Kinder zu Hause behalten habe, aus welchen Gründen auch immer. Ja, bei Ihnen mache ich mir da keine Sorgen. Ihre Kinder, die kriegen ja auch zu Hause die Förderung. Bei Ihnen in der Familie, da sind die Kinder ja gut aufgehoben, einfach aufgrund von Zuschreibungen, ne? Während dann bei anderen Familien eher unterstellt wird, da liegt es an den Eltern sozusagen, die wollen das nicht, die verstehen vielleicht nicht, wie wichtig Bildung für ihr Kind ist oder die Mutter ist alleinerziehend und kriegt es nicht hin. Also da ist es auch so, dass es da viel strukturelle Diskriminierung gibt in dem Bereich.
Ja, okay. Allen, die drinstecken, viel Kraft, ne?
Ja, wie ihr vielleicht merkt, sind wir beide nicht ganz uninvolviert bei diesem Thema. Wir haben uns sehr gefreut, dass dieser Themenvorschlag, der tatsächlich aus der Hörerinnenschaft kam, hier uns diese Inspiration gegeben hat für diese Folge. Also uns hatte eine Hörerin geschrieben, dass sie sich eine Podcast-Folge zum Thema Kita und Schulverweigerung wünscht. Und wir haben das sofort ganz oben auf unsere Agenda gesetzt und umgesetzt. Und das soll euch wirklich auch zeigen. Also wenn ihr mal Themenwünsche habt, Themen, die euch gerade beschäftigen oder Fragen, schreibt uns gerne an podcast@nora-imlau.de und wir tun unser Bestes, alles, was euch bewegt, so nacheinander aufzugreifen.
Genau, so ist es. Schön. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zur Sponsorin der aktuellen Folge und deswegen folgt jetzt ein wenig Werbung.
Genau, die Sponsorin unserer heutigen Folge ist Leonie Ries. Sie ist Familiencoach, selbst Mutter von 3 Kindern und kennt natürlich die Höhen und Tiefen des Familienalltags. Und ihre Mission ist es, Eltern zu unterstützen, eine liebevolle und stressfreie Erziehung zu meistern. Sie bietet euch persönliche Beratung vor Ort an, wenn ihr zufällig in der Nähe von Stuttgart, so südlich von Stuttgart lebt. Aber sie bietet auch Online-Beratung an. Sie hat einen eigenen Podcast, der heißt Klare Eltern, starke Kinder. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinhören. Und sie hat ganz neu eine Online-Community für Eltern, wo es sozusagen Support und Unterstützung fürs Familienleben gibt.
Ganz genau. In der Community wird es Videokurse, persönliche Begleitung geben, letztlich einen Online-Raum für Wachstum und Verbindung auch einfach zu anderen Eltern. Das alles soll euch helfen, innerlich da etwas stärker zu werden und eine leichtere Beziehung zum Kind aufzubauen. Ihr findet Leonie Ries auf leonie-ries.de und dort findet ihr auch die Herzweiser-Community, die jetzt dieser Tage eben öffnet. Und wenn ihr den Rabattcode Nora Imlau, alles klein, geschrieben, verwendet, dann erhaltet ihr einen Rabatt auf die Mitgliedschaft. Alle Infos packen wir euch wieder in die Shownotes, alle Links und genau, vielleicht schaut ihr auch mal auf leonie-ries.de vorbei. Was uns, liebe Nora, jetzt zu unserem Postfach bringen würde, schauen wir doch mal, wer uns geschrieben hat, oder? Ich hätte gleich zwei Mails zum Thema Lügen, zur Lügenfolge. Also, Hanna schreibt, ich habe ganz interessiert euren Podcast zum Thema Lügen gelauscht und musste mir dabei an die eigene Nase fassen. Ich habe ein enorm großes Bedürfnis danach, ehrlich zu sein, egal ob im Freundes- oder Familienkreis. Auch meiner Tochter gegenüber, 4 Jahre alt, möchte ich am liebsten immer die Wahrheit sagen, was meistens gut klappt und keine bösen Nachwirkungen hat. Aber zur Trennung von ihrem Papa möchte ich ihr nicht die schonungslose Wahrheit sagen. Es ist ein Balanceakt, weil ich nicht so tun kann, als hätten wir ein tolles Verhältnis. Die Trennung war sehr übel. Aber ich natürlich auch nicht möchte, dass sie sich dafür verantwortlich fühlt, dass wir uns verstehen oder ein schlechtes Gewissen hat, weil sie uns beide liebt. Auch inwieweit ich ihr später die Wahrheit sagen soll, falls sie mal Fragen zur Trennung stellt und warum ihr Vater so wenig anwesend war, beschäftigt mich schon jetzt manchmal. Wie kann ich ihr ehrlich die Familienverhältnisse erklären und gleichzeitig verhindern, dass das an ihrem Selbstwert kratzt? Liebe Grüße.
Das ist immer eine schwierige Sache und gleichzeitig steckt in gewisser Weise die Antwort schon in der Frage. Ne? Also Anna schreibt ja, sie möchte ihrer Tochter sozusagen nicht die schonungslose Wahrheit zumuten. Und schonungslos bedeutet ja wirklich, ich schone dich nicht. Und zwar auch nicht in der Weise, wie es vielleicht für dich notwendig wäre, um deine Seele zu schützen. Und die Wahrheit kann ich auch sagen, ohne sie schonungslos zu sagen. Das heißt, ich kann meinem Kind die Informationen über eine Trennung erzählen, die für dieses Kind wichtig sind und gleichzeitig viel Wertung, persönliche Verletzung, spezifische Details rauslassen, die für mich vielleicht besonders, ne, die Übelkeit und Grausamkeit dieser Trennung verkörpern, aber die für mein Kind letztlich nicht wichtig sind. Es ist so, dass es durchaus wichtig ist, denke ich, Kindern gegenüber, gerade nach einer hochstrittigen Trennung, nicht so zu tun, als wären Mama und Papa eigentlich noch Freunde, nur halt kein Liebespaar mehr. Ne? Es gibt solche Trennungen, die sind aber selten und es ist völlig in Ordnung, auch zu sagen, diese Trennung hat mir sehr wehgetan, da sind Dinge passiert, die waren für mich sehr schlimm. Und gleichzeitig kann ich über den Ex-Partner in einer Weise sprechen, dass er sozusagen nicht als das Monster dasteht und nicht als ein Mensch, den man nicht mehr lieben kann, sondern man kann auf einer persönlichen Ebene sagen, Papa und ich haben uns da gegenseitig sehr wehgetan, das ist total traurig. Ich kann und will deswegen mit Papa auch nicht sprechen, gemeinsam Weihnachten feiern, Ausflüge machen, was auch immer. Und wir sind beide deine Eltern und du darfst uns beide lieb haben und musst dich nie zwischen uns entscheiden. So. Und natürlich kann es sein, wenn ein Kind oder eine Jugendliche dann später nach genaueren Details zur Trennung fragt, dass man dann auch noch mal ein paar Dinge ausführlicher erzählt. Aber die Intention beim Erzählen sollte eben immer sein, dem Kind oder der jugendlichen Person sozusagen das Verständnis zu erleichtern, ihre Fragen zu beantworten, aber nicht das Kind quasi auf die eigene Seite zu ziehen und praktisch in so einem Trennungskonflikt zum Verbündeten zu machen gegen den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin. Aber das ist im Detail manchmal schwierig. Und gerade wenn da sehr, sehr krasse Sachen vorgefallen sind, ne, ist das wirklich ein Balanceakt aus, was erzähle ich, wenn man etwas erzählt, auch etwas, was vielleicht vorgefallen ist. Also ich weiß ja jetzt nicht, was da der Trennungsgrund war, aber ich habe zum Beispiel immer wieder das Thema, wenn mich Menschen befragen, wenn ein Seitensprung der Grund war für eine Trennung, darf ich das sagen? Im Sinne von, der Papa hat mich betrogen mit seiner Sekretärin, oder ist das sozusagen fies? Und da denke ich schon, wenn jemand älter ist, also wenn ein Kind nicht 2, 3 ist, sondern 11 oder 12, dass man so einen Umstand erzählen darf, aber man kann es trotzdem relativ wertfrei erzählen, dass es passiert, und nicht sagen, der Arsch. Und das ist aber ein Spannungsfeld. Und es ist manchmal, glaube ich, übermenschlich schwer, wenn man selber verletzt ist und verletzt wurde, dann sozusagen noch die Würde des Gegenübers zu wahren. Und besonders schwer ist das, wenn das Gegenüber das selbst nicht tut. Also wenn sozusagen das andere Elternteil schlecht über einen redet, und dann will man selber trotzdem die Person sein, die nicht umgekehrt wieder schlecht redet über den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin. Aber das ist das, was ich anraten würde, da nicht in so einen quasi doppelseitigen großen Krieg einzusteigen, der das Kind dann wirklich in große innere Konflikte stürzt, mit wem es sich jetzt solidarisch zeigen soll.
Und eben, ob das auch unter das Konzept von Lügen fällt, ne? Also, nachdem es eine Zuschrift auch zum Thema zur Lügenfolge war, da haben wir ja länger darüber diskutiert, auch was ist jetzt nur eigentlich eine Lüge und was ist eben manchmal eine Abkürzung, die angebracht ist.
Ja, und es ist eben auch keine Lüge, wenn man eine Wahrheit in Teilen erzählt. Also natürlich darf die nicht sinnentfremdend erzählt werden, sodass nachher ein völlig anderer Schluss daraus folgt, als eigentlich die Wahrheit war. Ja. Aber jemandem die Wahrheit zu erzählen, bedeutet nicht, alles bis ins letzte Detail zu teilen und auszuschmücken und einem Kind oder Jugendlichen vielleicht auch Bilder in den Kopf zu setzen, die da nicht hingehören.
Und dann habe ich noch für dich, Nora, noch eine Frage. Liebe Nora, danke für den tollen Podcast. Da ich selber ein Kind habe, das eine sehr rege Fantasie hat. Also es geht nochmal um Lügen, ne? Mhm. Sie lügt oft als Scherz, weil sie es lustig findet, ihre Freundinnen zu verwirren. Zum Beispiel sollte ich einmal ihre Locken glätten und morgens dann zu ihren Freundinnen sagen, dass das eigentlich die große Schwester ist, die ich halt geschrumpft habe. Nun ist es allerdings so, dass die Freundinnen sehr empfindlich darauf reagieren und wütend auf sie sind, weil sie eine Lügnerin ist. Ich weiß nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen, da ich es selber eigentlich gar nicht so schlimm finde. Und trotzdem muss mein Kind ja irgendwie lernen, dass es andere Menschen wohl nicht so cool finden. Vielleicht hast du einen Tipp.
Ja, ich bin sofort emotional voll eingenommen von der Kreativität dieses Kindes. Ich finde das voll die lustige Idee, zu sagen, ich bin meine große Schwester ingeschrumpft. Und gleichzeitig macht dieses Mädchen da gerade die Erfahrung, die viele Menschen machen, dass Humor sehr verschieden ist und auch diese Fähigkeit, da in so einer offensichtlichen Quatsch-Fantasie-Geschichte Freude zu finden, echt sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Es gibt einfach Menschen, die sind für diese Art von Humor zugänglich, und es gibt Menschen, die sind es nicht. Und bei Kindern ist das eben auch wirklich teilweise eine Frage von Entwicklung. Das klingt für mich, als wäre dieses Mädchen mit 4 Jahren da kognitiv schon sehr weit, was sozusagen dieses um die Ecke denken können angeht. Also das ist ganz schön komplex, mit 4 zu sagen, ich tue jetzt so, als wäre ich meine große Schwester, ja. Und das kann sein, ein anderes 4-jähriges Kind ist gerade noch an dem Punkt zu sagen, das geht aber nicht, Lügen ist doof, so. Und mehr um die Ecke denken ist da gerade einfach noch nicht da. Und das meine ich gar nicht wertend, sondern es ist einfach wirklich sehr verschieden, wie Kinder da in ihrer Entwicklung sind und in welchem Bereich sie da wie weit sind. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass man dann manchmal gerade solche Kinder daran erinnern muss, dass viele andere Kinder daran noch nicht so Freude haben und da tatsächlich empfindlich drauf reagieren, und dass das oft eher Scherze sind, die man mit älteren Kindern oder mit Erwachsenen machen kann, und dass es dann auch voll lustig ist, ne? Also wenn dann die Großeltern kommen und man sagt, ich bin die große Schwester, aber in klein, dann können die darüber auch schmunzeln, und dann hat das Kind auch eine Positivrückmeldung zu seiner ja eigentlich total witzigen und kreativen Idee. Aber letztlich geht es darum, dass sozusagen jeder Komiker und jede Komikerin das richtige Publikum finden muss. Und andere 4-Jährige sind es manchmal nicht.
Super gesagt. Also. Das ist schön. Sehr gut. Okay. In diesem Sinne, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.